Aufnahme läuft.
So, es läuft.
So, es läuft. So, moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstück und
Ausflug. Hm. Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Körper noch heiß?
Hm. Bitte. Einfach ist irgendwie anders, ne?
Ja. Moin, ihr Lieben, wir sind wieder da.
Moin, ja, Leute.
Ja.
Juhu, wir sind wieder da.
Ja, und so
ihr habt auf uns gewartet.
Natürlich.
Millionen haben gewartet.
Die ganze Welt hat uns
gewartet. Ja, natürlich. Wir haben Tonnen, Tonnen von Mails bekommen.
Ach, so.
Wo seid ihr? Was tut ihr? Was macht ihr?
Mhm.
Und siehe da.
Sie
da sitzen
da.
Sie wieder, fressen Sie schon wieder,
wieder
Frühstück.
Da.
Ja, so ist das. Und heute ein besonderer Tag.
Ja, weil?
Wir haben einen Gast.
Ja, wir haben einen Gast. Und der fängt ja schon an rumzurandalieren und zu trinken und zu essen und überhaupt. Und das ist unser lieber Freund Werner. Werner, sag mal Moin.
Moin.
Siehst du.
Klappt.
Na, läuft. Okay, also Werner Klasse. Funktioniert.
Ja.
Und wieso haben wir Werner, außer dass wir den mögen, warum haben wir Werner eingeladen?
Tja.
Werner, warum bist du überhaupt hier?
Das frage ich mich auch manchmal.
So.
Aber ganz im Speziellen, weil ich ja auch ein Ausleih-Hamburger bin und da Annika mal kennengelernt habe und weil, aber das erzählt ihr besser selber, weil es ja einen Grund gibt auch, spezieller Art, der mit der Vergangenheit zusammenhängt, warum ich jetzt hier beisteuern darf.
Das ist echt, das ist
eine tolle.
Spricht ja ein Rätsel, ne? Du baust Spannung auf, finde ich gut.
Das soll ich ja.
Ja, mach mal.
Ja, dafür ist er heute da.
Wir haben ihm vorher gesagt, er sagt, mach mal Spannung.
Also, ihr Lieben, ihr wisst ja, ich kränkel ja schon seit längerer Zeit immer wieder. Und auch jetzt habe ich wieder gekränkelt. Dass ich kränkelte so, dass ich immer kränker wurde. Und dann kränkelte ich auch im Krankenhaus. So, und als ich dann aus dem Krankenhaus jetzt wieder entlassen werden sollte, stellte man doch fest, Potzblitz, der dicke Wal kann sich gar nicht bewegen. Ja, ups, das passiert, wenn man platt liegt, ne?
Ja.
Ja, und dann kennt ihr ja sicher auch die Physiotherapeuten im Krankenhaus, die dann plötzlich vom Bett stehen und sagen, nun stehen Sie mal auf, und das klappt natürlich nicht. Nun habe ich eine tolle Physiotherapeutin, aber die kommt ja nur einmal die Woche für eine halbe Stunde. Damit kommt man nicht so schnell wieder aus dem Bett. Und dann haben wir überlegt, was tun wir? Und Werner ist ein ganz, ganz lieber Freund. Werner war früher unter anderem, der hat hunderte von Jobs. Der ist Multi.
Das kann schon eine Stunde dauern, ne, Werner, wenn du erzählst, was du
ja, der ist.
Das wollen wir aber nicht.
Multi-impressiv. Also der hat so viele Fähigkeiten. Eine davon, der war Leiter der Physiotherapie in einem riesigen Hamburger Krankenhaus. Und da haben wir uns vor 10 Jahren kennengelernt. Und da hat er mich schon aus dem Bett geholt, als alle anderen versagt haben. Weil, und jetzt kommen wir zu unserem Thema heute, weil er es geschafft hat, mich wieder auf die Beine zu stellen. Und zwar geistig und auch körperlich.
So.
Und Leute, bei allem, was wir machen, darum sind wir ja Psychologen, bei allem, was wir so tun, wenn wir mal einen richtigen Schlag gekriegt haben oder krank sind, das Gehirn muss mit. Nur den Körper zu bewegen, bringt uns noch nicht auf die Bettkante. Sondern wir müssen es wollen und das Gehirn muss die Bewegungsmuster kapieren.
Genau.
So, das war jetzt in Kurzform die Geschichte. Habe ich das richtig erzählt, Werner?
Ja, im Prinzip schon. Und den Rest fügen wir dazu.
So, und deswegen haben wir gesagt, so Werner muss her. Und dann haben wir Werner eingeladen und Gott sei Dank hast du auch ein bisschen Zeit gehabt. Und er wohnt jetzt hier in unserem Häuschen hier, wo wir sind, und ein paar Mal am Tag kommt er dann und dann geht das los mit Annika und dann wird gearbeitet und gemacht. Und es ist wirklich, also ich beobachte das ja. Manchmal darf ich auch ein bisschen mithelfen, ansonsten sind die beiden so unter sich. Und was ich auch psychologisch so schön finde, ihr beide kennt euch, ihr vertraut euch unglaublich und wenn ihr die beiden zusammen so, das ist so wirklich so wie soll man sagen, ihr seid ein tolles Duo, was das angeht. Ne?
Ja.
Und was Werner eben, und das nehme ich jetzt auch nochmal vorne weg, du bist Physiotherapeut, aber du bist auch Seelsorger. Und ich finde diese Kombi, die ist einzigartig, die habe ich so bisher noch nicht kennengelernt. Und das ist genau das, was Annika auch braucht und was eigentlich jeder braucht, ne? Wenn er so auf der Nase liegt, oder?
Ja, unbedingt. Mhm. Ich habe ja die letzten Jahre hier in, nicht hier, ich habe in Berlin gearbeitet, wo ich eigentlich auch lebe. Und eben tatsächlich als Krankenhausseelsorger. Dann denken manche Leute, das hat jetzt damit zu tun, dass man endlos Gebete murmelt oder Leute mit Weihwasser bespritzt. Alles Unfug. Das Krankenhaus, wo ich war, war zwar von einem katholischen oder ist von einem katholischen Träger geführt, aber die Menschen darin sind ganz normale Leute wie du und ich, mit allen Verrücktheiten und Hoffnungen und Ängsten, wie jeder andere auch. Das Krankenhaus hat gesagt, ja, außer Pflastern, Schneiden, Wiegen und Messen braucht es noch was anderes, wenn man wirklich krank ist, um wieder auf die Beine zu kommen. Und leistet sich deshalb tatsächlich drei Seelsorgende. Und ich hatte ein tolles kleines Team. Ja, und konnte in den letzten Jahren viel von dem, was ich vorher gelernt habe, eben zusammenbringen in eins. Weil, auch das ist eine Binsenweisheit, Körper und Seele sind eine untrennbare Einheit.
Und ich habe, auch damals in Hamburg, in St. Georg, da in dem Krankenhaus, du hast so Sätze, die auch mir hängen geblieben sind. Weil wenn Annika gesagt hat, ich schaffe das nicht, ich kriege das nicht hin, ich komme nicht aus dem Bett, dann hast du damals gesagt, das weiß ich noch, du schaffst es noch nicht. Und dieses kleine Wörtchen noch, fangen wir mal damit vielleicht an, wenn es euch recht ist, das öffnet, ne? Also das gibt Perspektive. Ja. Das heißt, noch, du bist noch nicht fertig, du entwickelst dich weiter und du kannst es noch nicht. Aber warte mal ab, wir arbeiten dran und dann wirst du es irgendwann schaffen. Das war wichtig für dich, ne?
Ja, das war unglaublich wichtig, weil das mir die gezeigt habe, es gibt eine Möglichkeit, weil ich selber habe das nicht so empfunden. Ich habe mich da platt in der Ecke gefühlt und hatte das Gefühl, auch durch die Leute, die sagten, wir können dich nicht halten. Wenn sie aufstehen, wie sollen wir sie festhalten und was dann alles so kommt, habe ich das Gefühl gehabt, so jetzt liegst du hier und du bleibst hier auch liegen. Nächste Station Pflegeheim.
Ja. Also wirklich. Ja, das drohten sie auch schon an. Also eigentlich, das war es noch, dieser unglaublich blöde Professor da, der hat deutlich gesagt, was hat er noch zu dir gesagt, wozu sind sie denn überhaupt noch
gut? In Kiel, ja, vor gar nicht allzu langer Zeit, als ich da lag im Krankenhaus, hat er eine Intensivstation, der hat zu mir gesagt, und welchen Nutzen haben sie noch für die Gesellschaft?
Ja. Oh. Toll. Und das hört sich so nach Nazi-Vergangenheit, nach heute, naja.
Alles hörte sich nach einem an, aber vor allen Dingen, du liegst da platt und ja. Weißt du, das war so richtig so ein Schlag vor den Kopf. Und dann hilft so ein kleiner Satz. Es ist genau in der Situation, hilft dieser Satz nämlich. Ja. Noch nicht. Ich kann noch nicht, aber wenn, kann ich wieder.
Ihr wisst ja durch meine Vergangenheit oder Gegenwart, wie auch immer, auch als Theologe, ich bin ja jemand, der immer so in Bildern und Geschichten denkt. Und habt ihr beiden auch mal in eurer verflossenen Jugend die Film geguckt, Indiana Jones?
Na klar, na klar. Genau. Konnten wir mitreden.
Na klar, es gibt ja keinen Jones-Film ohne spektakuläre Fluchten. Jo. Und irgendwann kommt ja immer die Stelle, wo dann die Gruppe, die gerade fliehen muss, meistens eher mit irgendeiner kreischenden schönen Frau, dann vor irgendwas steht, wo es nicht weitergeht. Eine Riesenschlucht oder irgendeine Wand, wo man nicht weiterkommt. Und das, was dann den Helden vom Normalen unterscheidet, ist im Prinzip zu sagen, okay, ich weiß noch nicht, wie es weitergeht, aber es wird hier in der Mauer schon irgendein geheimer Stein sein oder es wird eine Liane sein oder ein Brett. Und das passiert dann und dann geht der Film weiter.
So. Richtig.
Und letztlich gibt es das ja in der persönlichen Geschichte auch immer wieder. Ich glaube, jeder Mensch, der älter als 20 ist, hat schon in seinem Leben ein paar Mal erlebt, dass er das Gefühl hatte, es geht gar nicht mehr weiter. Mhm. Die erste Beziehung, die kaputt geht, die erste Fünf, die man geschrieben hat oder. Mhm. Und Sachen tun mehr oder weniger weh. Und wenn es dann gelingt zu sagen, das, was ich jetzt erlebe, ist noch nicht alles. Es kommt was danach. Dann entsteht diese kleine Trittkante in der Seele, auf die man sich abstützen kann, um einen Schritt weiter zu gehen.
Genau.
Und wenn man diesen Gedanken auch sehr verinnerlicht, dann hilft einem das auch gegen so richtig tiefe Löcher. Mhm. Natürlich nicht endlos, aber es ist so eine Perspektive. Mhm. Ne? Finde ich ganz toll. Mhm. Also das hat mir zum Beispiel sehr geholfen.
Ja, das meine ich. Du kannst dich auch therapeutisch, du kannst stundenlang, wir können alle reden und viel reden und so, aber es sind manchmal genau diese Sätze. Es reicht manchmal ein Satz, es reicht sogar manchmal ein Wort. Und ich merke das, wenn ich so Beratung mache, auch online, ich habe Klientinnen und Klienten, die schreiben mit. Wenn ich dann was sage, die schreiben mit. Und ich merke dann, in dem Moment, wo die fleißig mitschreiben, ich scheine irgendwie irgendwas gesagt zu haben, was getroffen hat. Und es gibt auch ein paar, die sagen, also letztes Mal, als wir uns besprochen haben, das und das, das fand ich gut. Das habe ich behalten, das war gut. Mhm. Ist doch toll, also von 15 Minuten waren drei sind gut. Aber ist ja egal. Das heißt, es geht nicht darum, Leute jetzt zuzuquatschen oder zu machen, sondern es geht darum, die Punkte zu treffen. Ne?
Ja, das andere ist auch alles wichtig. Aber es gibt so Schlüssel, kleine Schlüsselsätze, kleine Schlüsselmomente, die man so sammelt und die dann so ein Hilfsportfolio sind. Genau.
Das gibt ja einen Begriff der Selbstwirksamkeit, so nennt man das in der Psychologie. Also das, und du bist ja in dem Moment, wo du flach liegst in der Klinik oder auch bei anderen Sachen, du hast ja das Gefühl, du bist Spielball der Mächte, ne? Du bist Spielball der Ärzte und der Pfleger und ich weiß nicht was, und du bist ja hilfsbedürftig. Mhm. Und Job von Werner, finde ich, ist immer, dir das Gefühl zu geben, du kannst wieder selbstwirksam dich aufbauen, oder Sommer?
Ja, nicht nur das Gefühl geben, das klingt immer so ein bisschen so wie Taschenspielertrick, sondern es muss auch valide, es muss auch belastbar sein. Und ich denke, sowohl in eurer psychotherapeutischen Arbeit wie auch in der physiotherapeutischen oder in der seelsorgerischen geht es wirklich darum, sowas zu vermitteln, wie eine andere Wahrnehmung auf das, was ist. Mhm. So als wir uns in Hamburg kennengelernt haben, du warst ja wirklich platt im Bett, weil die OP und alles, was da so war, hat dich platt gemacht. Aber du warst weder als Mensch nix, noch war dein Körper tot und zu nix fähig. So, und was du gerade eingangs geschildert hast, was ja viel passiert im Gesundheitswesen, dass denn den Leuten zugemutet wird, von gleich auf jetzt, hopp, hopp, alles soll wieder gut sein, weil wir in so einer super Leistungsgesellschaft leben, wo alle immer sofort wieder können. Mhm. Und dann zu sagen, jetzt schau mal, wo ist denn das, was in deinem Leben, in deinem Körper jetzt gerade noch heile ist? Mhm. Wo ist die Trittkante, wo wir ansetzen können? Mhm. Und das ist wirklich ganz berührend auch, immer wieder, wenn man da so, ja, wenn man dabei sein darf. Das ist dann wie, als würde in Zeitlupe eine Blume neu aufgehen. Mhm.
Ja, da bist du aber auch wirklich die Ausnahme.
Ja. Und ja, es gibt andere.
Ja, also, aber eher weniger. Also du bist schon eine Perle, deswegen haben wir dich ja hier auch eingeladen. Ne? Also du musst die Beziehung herstellen, was ich vorhin gesagt habe, du musst die Beziehung zu Annika herstellen, zu den anderen, die du betreust. Das ist sowieso für mich das A und O. Das ist das A und O, ob jemand dir folgt, deinen Ratschlägen auch folgt, ob jemand auch gesund wird, ob körperlich oder seelisch.
Ob jemand dir vertraut, dir auch deine Probleme anvertraut oder deinen Körper.
Ja.
Na?
Ja.
Also bestimmte Dinge erfordern ja, wenn du versuchst, wieder auf die Beine zu kommen, Mut, aber zumindest ein bisschen Courage, um dich irgendwo hin zu bewegen, um das erste Mal auf die Füße wieder zu gehen, um vielleicht sogar mal aufzustehen, und du musst demjenigen vertrauen, der mit deinem Körper auch arbeitet. Mhm. Genau wie du demjenigen vertrauen musst, der mit deiner Seele arbeitet. Mhm. Also einem Psychologen musst du ja vertrauen können.
Ja.
Und heute ist das immer so, da hast du ja 2 Jahre und dann Termin und dann wird sogar nicht mehr darauf geachtet, dass man dem ja auch vertrauen muss. Mhm. Ich muss das Gefühl haben, ich kann dem mein Innerstes offenbaren. Mhm. Und das gilt auch für den Körper.
Ja, weil das ist das Schöne an Werner, an deiner Arbeit, die Arbeit mit dem Körper. diese Selbstwirksamkeit, was Sie vorhin gesagt haben, ne? Mhm. Das merke ich auch bei Annika, ne? Dieser Moment, wo sie sich wieder alleine drehen konnte. Der Moment, wo sie alleine auf die Bettkante kam und so Stück für Stück. Und wenn ich das so beobachte, wie ihr beide zusammenarbeitet, viel Vertrauen, aber auch dein Wissen jetzt über die Jahre und Jahrzehnte hinweg. Du machst das ja nicht zufällig. Du hast ja einen Plan.
Das stimmt.
Ne? Du weißt, was dazu gehört, bis sie eben wieder irgendwie entstehen kommen wird.
Hm. Und das wird, und das eben minutiös auseinander und das ist schon, was ist schon besonders.
Ja.
Du hast, Werner, du hast mir erzählt, du hast ein Buch, was du gelesen hast, was dich mal sehr beschäftigt hat, mit dieser Minus-1-Methode.
Nee, nicht Minus-1. Das ist tatsächlich ein Bestseller. Ich denke, viele von denen, die euch zuhören, werden das kennen. Ich habe das zufällig entdeckt, durch irgendeinen so einen Internet-Tipp. Das heißt die 1%-Methode.
1%, nicht Minus.
Und ich habe das begeistert weggelesen, weil ich dachte, ja, der Typ hat was begriffen. Der erzählt auch in Einleitung, dass er, der war Sportler und war versehrt und konnte nichts und hatte aber einen unglaublichen Ehrgeiz, wieder mitzumachen.
Ja.
Und er hat dann im Grunde, was auch jeder weiß, gesagt, es ist eben wichtig, wenn man positive Veränderungen haben will, ganz gleich in welchem Bereich, dass man bereit ist, das 1% an Veränderung, was möglich ist vom Stand aus jetzt, regelmäßig zu wiederholen und dann wird es von selber mehr. So, und das, was oft passiert ist, dass wenn wir uns Ziele vornehmen, er sagte, forget Ziele, das ist Quatsch, das ist zu viel, macht lieber täglich etwas Kleines, aber das macht regelmäßig und dann summiert es sich von selber auf, so wie so ein Sparvertrag. Man tut immer ein bisschen was weg und es gibt unweigerlich Zinsen meistens, aber beim eigenen Üben klappt das 100%ig. Und da wir im Regelfall keine Geduld haben und da wir oft unsere Ziele zu groß setzen von Anfang an, programmieren wir das Scheitern und dann sagen wir, hat nicht geklappt und Feierabend ist. Mhm. Und es liegt eine unglaubliche Macht darin, dieses eine mögliche Prozent wirklich zu leben und zu tun und zu glauben, dass das dann eben funktioniert. Und das finde ich erstaunlich. Und das ist tatsächlich, wenn man jetzt wieder in die Physiotherapie geht oder in die Psychologie, es gibt ja viele Leute, die sind scheinbar total zerstört. Ich habe in den letzten Wochen war ich viel in der Psychiatrie und es gibt ja Menschen, die enorm an sich leiden und die wirklich vergessen haben, dass es überhaupt eine Wahrheit geben könnte außerhalb der Klinik. Und wenn man mit denen daran arbeiten kann, darauf hinweisen kann, was selbst in ihrem Leben noch heil ist. Meine Frau und Kollegin sagt dann immer, denen zu vermitteln, dass es in jedem Menschen sowas wie einen unzerstörbaren Kern gibt, von dem aus sich Leben wieder erneuern kann, dann können wirklich Wunder passieren. Und da kommen wir in einen positiven, eben nicht Teufelskreis, sondern ich sag mal in eine Art Heilungskreis hinein. Und das ist schön, dass es das gibt.
Ja. Das heißt also nicht nur jetzt immer nur auf die Symptome, auf die Pathologie, auf physische Psychologie achten, sondern gucken, was funktioniert, was ist da, worauf können wir aufbauen.
Ja.
Genau, so sehe ich das auch. Das ist auch eine Richtung in der Psychologie, in der positiven Psychologie. Ist schon ein bisschen älter, aber trotzdem, es war damals revolutionär. Ne? Sonst hat man mal gesagt, wie in der Medizin auch, guckt euch die Symptome an, Depression, keine Ahnung, Schizophrenie, so und so sieht's aus. Anstatt auch mal zu gucken, was ist noch da und worauf können wir aufbauen. Und dann geht es wieder Richtung Selbstwirksamkeit. Das heißt, das kannst du mit dieser 1%-Methode, kannst du das stärken. Und plötzlich macht das Leben wieder Spaß. Nicht plötzlich, sondern Stück für Stück macht das Leben wieder Spaß. Ne? Ist ja bei dir auch so. Du hast gesagt, Leute, das wird nichts. Ne? Ich komme hier nicht wieder in die Gänge.
Und jetzt richtig wieder. Ein Durchhänger. Aber es ging darum, diesen Spaß wieder zu finden.
Den kleinen Zipfel.
Genau. Ja, dieses Gefühl, sich wieder richtig zu amüsieren, sich über Dinge kaputt zu lachen. Und dafür ist es eigentlich egal, ob du nun liegst oder stehst, aber dieses Gefühl, Da ist eine Welt, die wartet auf dich und die will erobert werden. Und so, das muss irgendwie muss das wieder her. Mhm. Und da ist fast dieses Gefühl, das zu reaktivieren, ist fast noch wichtiger als die reine Mechanik des Körpers.
Und die ist viel wichtiger, ne? Weil der Körper, das vergessen ja auch viele Leute, wenn wir erwachsen sind, unser Körper hat ja schon 10, 20, 30, 50 Jahre Zeit gehabt, sich selber zu organisieren. Das heißt, das ganze Wissen ist uns ja quasi genetisch schon gegeben, wie es funktioniert. Und durch irgendeine Störung, einen Unfall, wie auch immer, tauchen bestimmte Bruchkanten auf. Aber im Grunde macht es der Körper selber. Mhm. Genauso, wenn ein Arzt operiert und zwei Knochen zusammennagelt, das Zusammenmachen, das machen die eigenen Zellen. Da gibt es ganze Zellgruppen, die das organisieren. Ja. Und irgendwann ist der Knochen heile und der Arzt baut das Stück Metall wieder raus. Mhm. Weil den Job hat der Körper eigentlich gemacht. Mhm. Und letztlich ist das seelisch, wenn wir wirklich da niederliegen, nichts anderes. Mhm. Und du hast gerade mein Lieblingsstichwort genannt, nämlich Spaß dabei. Ich habe vor vielen Jahrzehnten auch in Hamburg, bevor wir uns kennenlernen, mal in einem Altenheim gearbeitet.
Oh ja, prima.
Auch als Physiotherapeut. Und da hatten wir eine alte Dame, die war eigentlich rollstuhlpflichtig. Die kam auch nicht auf die Beine. So. Und da ich immer schon ein Spielkalb war, habe ich die mit in den Therapieraum genommen. Und die war gut, die war sehr handlich und die konnte ich quasi behende mit einem Schwung auf die Kante vom Behandlungstisch setzen. Und dann habe ich den Tisch auch schön hochgefahren, das, was du auch so schätzt. Oh, Angst. Kam nicht und so, ganz wunderbar. Und dann habe ich ihr einen Stab in die Hand gegeben. Und habe gesagt, Frau so und so, wissen Sie was? Sie finden mich jetzt richtig doof, ne? Jetzt dürfen Sie sich mal wehren. Und dann habe ich mit ihr Stockfechten gemacht. Und plötzlich fingen die war 88 oder so, dann fingen ihre Augen an zu blitzen und sie hat das vergessen. Mhm. Und plötzlich stand die wirklich auf ihrem Bein.
Echt? Und hat sie vermöbelt, oder?
Nein, sie hat Stockfesten. Sie hat also, der Kampf hat sie positiv mitgerissen. Mhm. So. Und wir kennen es ja in der Umgangssprache auch. Etwas reißt mich vom Stuhl. Mhm. Ja, warum springen alle im Stadion auf, wenn ein Tor fällt? Mhm. Das ändert am Tor doch nichts. Mhm. Aber der Körper mag doch nicht mehr doof da rumsitzen, wenn Dortmund ein Tor geschossen hat.
Mhm. Ja, klar, das ist die Begeisterung, die Freude, das holt dich hoch.
Mhm. Ja. Mhm. Und das kann man eben, ja, das kann man natürlich in der Therapie vermitteln, aber man kann es auch ins eigene Leben reinnehmen. So, wenn man ganz einfach sich fragt, ja, was ist denn an meinem eigentlich schön? Mhm. Welche Gründe gibt es, sich zu freuen? Mhm. So, und dann entdeckt man unweigerlich Sachen, wenn man will. Mhm. Das ist so großartig.
Mhm. Es ist ja auch so spannend zu sehen, dass man am besten lernt, wenn man Spaß dabei hat.
Natürlich.
Dass es deshalb Kindern irgendwas einzubläuen, ist eine dumme Idee, aber ihnen Spaß an der Sache zu vermitteln, das ist toll. Wie ist unser Lieblingsspruch immer? Ja. Der mit dem Meer und so weiter, den du immer sagst.
Wenn du, ne, von wem war das? Du wirst ihn kennen. Ne? Wenn du willst, dass eine Gruppe von Menschen ein Boot bauen, dann lehr ihnen die Sehnsucht nach dem Meer. Du brauchst das, die Sehnsucht nach dem Meer, das ist die Motivation. Nicht so sehr, was sie jetzt handwerklich drauf haben.
Nein, das genau, das hast du bei Exupéry geklaut.
So.
Die Stadt in der Wüste. Der ist ja immer für Zitate gute,
Exupéry. Und das ist so wunderbar, genau. Dankeschön. So, jetzt wissen wir es.
Wir haben wieder einen Intellektuellen in der Runde.
Ja, das stimmt. Ja, so. Nein, aber dieses 1% und diesen kleinen Moment, diesen Zipfel zu fassen, therapeutisch, egal ob Physio, Psycho, ist wurscht. Und dann zu sagen, so, also bei mir auch in der Beratung, es wird viel gelacht, es wird auch geweint natürlich, also das ganze Leben findet in 15 Minuten statt.
Genau.
Aber es ist auch erlaubt, auch Spaß zu haben. Ja. Und ich habe da auch die Erfahrung gemacht, wenn jemand, es gibt auch Menschen, stellt euch vor, die sind gut drauf, auch wenn sie dann bei mir eine Beratung haben. Und dann sage ich auch, ich werde heute nicht mit ihnen über Probleme reden. Nein. Weil warum? Also lassen Sie uns jetzt über was Gutes reden. Sie sind drauf und Sie sind in der Stimmung. Und dann machen wir das auch. Und dann ist das gut. Es gibt, weiß ich noch, früher so ältere so Lehrtherapeuten, die gesagt haben, auch zu ihren Klienten, wenn die eben gut drauf waren und gelacht haben, ja, jetzt wollen wir aber mal arbeiten, ja, ne? Und jetzt und dann geht's aber los. Und dann wird's aber ernst und dann wird geweint und so, ja, ja.
Ja, aber das ist die Denke, es geht um die Probleme.
Ne? Ja gut, es gibt ja im Medizinischen schon lange die beiden großen Begriffe der Pathogenese und der Salutogenese.
So ist es.
Die Pathogenese fragt danach, wo kommt eine Krankheit eigentlich her? Mhm. Und wenn man so fragt, dann führt man immer tiefer ins Problem rein, in den Sumpf. Und Salutogenese fragt ja, wie kann eigentlich Heilung stattfinden? Und das ist ja eine tolle Haltung, weil wie gesagt, es gibt einer meiner alten Lieblingsfilme, den kennt ihr auch, Alexis Sorbas. Da gibt's doch, bitte tanz jetzt nicht, Tilly. Das hält, das Mikrofon nicht aus.
Tanz mir die Liebe.
Ach, das ist alles drin hier.
Den, ja, natürlich.
Den Souflaki schon am Morgen tanzen.
Den alten Theodoratischen, ja.
Sorry, Leute. Ich esse mal mein Käse.
Ja, da sagt irgendwann der Sorbas doch zu dem jungen Engländer, ey, mein Lieber, life is trouble, das Leben ist trouble. Ja. Und das Leben heißt, morgens aufzustehen und nach Schwierigkeiten zu fragen und sie dann zu lösen.
So.
Und was ist das für eine großartige Haltung gegenüber dieses Verhoffte in der Ecke hocken und sagen, ach nee, ich weiß jetzt nicht mehr und so. Aber man braucht diesen Klick und da kommen wir an den Anfang zurück. Manchmal, ihr wisst, dass ich gerade eine Karte mache über Engel, braucht man eine Engelsbegegnung, nenne ich sie jetzt mal. Man braucht die Menschen, die einem die Augen öffnen oder den Anstoß geben oder den Tipp oder das Quäntchen Mut, das man braucht, um diesen ersten Schritt zu gehen.
Manchmal ist es auch einfach nur das erste Lachen.
Ja.
Was ich ganz wunderbar finde. Und wenn auch über das gelacht wird, was man da erlebt, also ne, so sich auch selbst vielleicht nicht mehr so ernst nehmen, mir hilft das immer, so im Krankenhaus immer festzustellen, Gott, siehst du furchtbar aus. Oder super, du hast schon wieder einen Teufelshaar am Kinn, super, kann mal jemand irgendwie was tun oder so. Das sind so Kleinigkeiten, aber die, wo man sich selbst dann ein bisschen auf die Schippe nimmt, man lacht einen Augenblick wieder und in dem Moment weißt du, ah, da gibt's ja noch das Lachen im Leben.
Ja.
Weil das ist natürlich, wenn du irgendein richtiges Problem hast, ist das Lachen erstmal weg.
Ja. Ja.
Und wie kommst du wieder zu diesem Moment Lachen?
Ja. Und das ist etwas, das hatten wir schon bei anderen Sendungen, das hast du damals als kleines Kind von Renate, von deiner Mutter gelernt, diesen Moment, wenn du abends ins Bett gehst, dir nochmal klarzumachen, was war gut am Tag und da, wir kommen wieder auf diese kleinen 1%, das können Kleinigkeiten sein, das können wirklich Winzigkeiten sein.
Was sich man die, richtig schön fand.
Ne, aber sich die nennen und dann eben morgens, und das ist etwas, vielleicht ist wirklich auch beim Älterwerden, wenn du morgens aufwachst, jetzt meine ich nicht unbedingt Krankenhaus, aber so generell. Und dir geht's relativ gut. Dir tut vielleicht mal nichts weh oder nicht so doll weh. Dass du diese Momente wirklich wahrnimmst und auskostest. Und dann bleibst du vielleicht noch 5 Minuten länger liegen und sagst dann was schön. Und dann überlegst du dir auch, worauf kannst du dich heute freuen.
Ja.
Das wird gut sein.
Ja. Und das können eben auch Kleinigkeiten sein. Du weißt einfach, mittags gönnst du dir heute den Vanillequark.
Echt?
Hast du extra mitgebracht. Ne? Lecker.
Ja, ja,
oder du weißt, du triffst dich mit jemandem oder du wolltest jemanden anrufen, da freust du dich drauf. Oder auch irgendeine Arbeit, die dir Spaß macht. Weil du weißt, du hast dann und dann machst du das und das. Also ich fand das habe ich mein Leben lang gemacht. Mache ich eigentlich jeden Tag.
Ja.
Da denke ich nicht drüber nach, das ist einfach so.
Ja, ne?
Weil ich das eben seit Kindheit mache. Weil meine Mutter auch immer gefragt hat, na, worauf freust du dich heute?
Toll.
Ja. Fand ich immer ganz super.
Und das hat sie zu dir schon gesagt, zu Zeiten, wo sowas noch gar nicht irgendwie aktuell war und wieder nicht.
Nee, überhaupt nicht.
Nee. Ja. Ja. Also, ne, wieder diese kleinen Schritte, wieder ins Leben zurück, wieder ins Gehen kommen, wieder aufrichten.
Aber vor allen Dingen ins Lachen kommen.
Ja.
Das muss ich noch mal drauf bestehen.
Ja, und jetzt können wir Werner, ne? Wie viele Muskeln werden beim Lachen irgendwie aktiviert? Ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber ganz
genug.
Viele.
Genug und reichlich.
Ja, genau. Also aus diesem Humor. Und den hat, du kennst ja Annika nun auch, ne? Den hat sie ja ohne Ende.
Ja.
Also ein Tag, wo Annika nicht mal von Herzen lacht, nee, kenne ich nicht. Du bist für jeden Scheiß bist du eigentlich da, ne?
Ja. Ja. Und denn, da merkt man dann auch wirklich, ich bin krank, wenn ich nicht mehr lache.
Ja,
und
ja,
ja. Das, aber ist das nicht komisch? Das kann ich ja auch bei anderen so merken, dass Krankheiten auch das Wesen so verändern. Mhm. Die nehmen ja ganze Teile der Persönlichkeit weg.
Ja.
Ne? Also wie zum Beispiel das Lachen oder das locker mit irgendwelchen Sachen umgehen, die Ironie oder was auch immer. Alles ist schon erschreckend, ne?
Naja, was müssen wir, das geht um Leben und Tod bei dir im wahrsten Sinne, ne? Und da müssen Probleme gelöst werden.
Ne? Ja, auch trotzdem.
Und das hat viel mit Angst zu tun. Ja.
Ja.
Du lachst ja nicht, wenn du Angst hast.
Ja, und genau, das ist eben auch wichtig. Du hast das ja anfangs erwähnt. Es geht jetzt nicht um ein blindes alles Schönreden und echte Probleme nicht ernst nehmen, dann fühlt man sich als Mensch, als Patient nicht wahrgenommen. Mhm. Das kennen wir leider auch aus dem medizinischen Alltag. Mhm. Wenn ein Patient zum Arzt kommt und so, wie stellen Sie mal nicht so an? Habe ich gerade noch einen Artikel zugelesen, dass offenbar nach wie vor Frauen häufiger erleben, dass sie zum Arzt gehen und dann nicht ernst genommen werden. Ja. Sie Wechseljahre oder sie haben Psyche
Sie haben Psyche.
Es gibt immer noch Dinge, wo man denkt, das kann es doch gar nicht mehr geben, aber gibt es immer noch, warum auch immer. So.
Ja. Bis dann irgendwann ein Tumor gefunden wird. Ne? Mhm. Und du stellst dich mal nicht so an. Mhm. Ja, ist wirklich. Und ich glaube, also ich kenne genügend Frauen, die so ähnliche Geschichten erzählen können. Da hast du vollkommen recht.
Und da mussten sie sich nachher bei dir entschuldigen.
Ja, dumm gelaufen. Ja. Wobei ich es hätte begrüßt, dass sie sich nicht entschuldigen, sondern mich vorher ernst genommen hätten.
Genau.
No?
Genau.
Aber da ist ja auch immer so dieses, da ist auch ein Arzt oder so nicht vorgefeit, diese Klischees im Kopf zu haben. Mhm. Der sieht eine dicke Frau und dann ist klar, nehmen Sie mal ab, der wird halt alles schon besser.
Ja.
Ja. Und wenn du dem aber sagst, ich habe eine Ballettausbildung, sieht man jetzt im Moment nicht, ich aber so, und ich habe ein ganz gutes Körpergefühl und ich weiß genau, da, das stimmt nicht. Das nehmen Sie nicht so ernst. Und das kann, also ich weiß nicht, viele können das erzählen, solche Geschichten. Dabei denke ich ja immer, zuhören würde doch eine ganze Menge bringen. Ich habe das jetzt wieder im Krankenhaus erlebt. Die sind ja alle, kennst du den Film Richard Kimball, Auf der Flucht?
Ja.
Ja, typisches Arztphänomen, immer auf der Flucht. Also wehe, du fängst als Patient an, ich habe da nochmal eine Frage. Gott. Dann haben die sofort was Besseres zu tun.
Ja, es kostet
oder das
Zeit
Telefon und klingelt.
Ja.
Die rennen durchs ganze Krankenhaus, um mit dir kurz zu sprechen, sind in deinem Zimmer, kommen gerade rein, das Telefon klingelt. Natürlich. Das ist ja für mich der Gipfel der Unhöflichkeit, wo ich dann immer denke, Mensch, eine Minute können Sie doch das Telefon, eine Minute. Mhm. Der kommt doch extra, um dir was zu sagen zur OP. Mhm. Ist ja nicht ganz unwichtig. Aber da wurde schon wieder, also diese Hektik, dieses kein Gedanken zu Ende führen, die Personalmangel, was alles dazu führt, führt ja auch dazu, dass gerade im Krankenhaus keiner mehr wirklich zuhört. Darum werden Sachen ja dann auch gerne von einigen dann fünfmal gemacht oder müssen fünfmal angeregt werden, was eigentlich eine ziemliche Arbeitsverschwendung ist. Ja, einfach, weil es nicht organisiert ist. Ne?
Wobei das tatsächlich, jetzt muss ich eine Lanze brechen, weil ich ja im Krankenhaus auch lange gearbeitet habe, jetzt in verschiedenen Rollen. Es gibt nicht flächendeckend, aber es gibt durchaus bei vielen Ärzten auch diesbezüglich ein Problembewusstsein.
Ja.
Und ich habe viele junge Ärzte jetzt erlebt bei uns, die so in der Facharztausbildung waren. Ein paar habe ich gesagt, wenn du in die Praxis gehst, ich komme. Und bei anderen habe ich gedacht, geh lieber zu Aldi und stapel Konservendosen, weil die Empathiefähigkeit ist unterirdisch. unterscheide seit langem zwischen Ärzten und Medizinern. Aber das ist überall. Es gibt auch doofe Friseure und Leute, die eine Frisur zaubern können. Und ich glaube, das muss man auch wieder sagen, damit man nicht in die falschen Pauschalen kommt.
Ja, und das stimmt. Da hast du auch recht. Und weil es gibt ja wirklich, es gibt richtige Glücksgriffe darunter. Ja. Wo du nur denkst, so, wow, das ist jetzt aber sorgfältig, das ist aber toll. Und da gibt sich Mühe, meine Güte.
Und bezogen auf euer großes Thema, auf die Beine kommen, gehört eben aus meiner Perspektive auch dazu, also erstmal auf der Seite dessen, der ärztlich oder therapeutisch dran geht, so eine Empathie anzubringen, mitzubringen und für den Patienten selber, für den, der leidet, auch die eigene, wie soll ich es sagen, die eigene Sprachfähigkeit zu üben, selber sagen zu können, was ich brauche. Ich finde das so spannend, wenn ich den Exkurs machen darf als Theologe, denn man guckt ja schon mal in die Bibel und Jesus hat ja viele Leute behandelt auch sozusagen. Und es ist ganz spannend, dass er oft zu Anfang fragt, da kommt jemand angejammert und dann fragt er, was willst du, dass ich dir tue? Und es gibt eines der berühmten Heilungswunder, da sagt er, ja Herr, ich will wieder gehen können. Ich will auf die Beine kommen. Okay, dem kann ich helfen. Und mit diesem präzisen Auftrag wird er dann tätig. Das heißt also, es gehört von verschiedenen Seiten was dazu. Was brauche ich an eigene Wahrnehmung für mein Leiden, aber auch für das, wo ich hin will? Wie bin ich bereit, die kleinen Schritte zu würdigen, die ich gehen kann? Welche Unterstützung brauche ich? Welche kann ich annehmen? Und wie ist das verzahnt mit der anderen Seite?
Ja, deshalb ist natürlich ein Arzt, wenn der kommt zu mir und sagt, wie kann ich Ihnen helfen? Das ist natürlich ein
da gehört das schon mal zu den Guten, ne?
Boah. Ein super Tag. Ja. Wirklich. Ja. Was kann ich für Sie tun? Wie können wir Ihnen hier helfen?
Ja. Wow. Und da siehst du, das ist dann wieder sowas, was ihr beiden auch habt. Das ist ein partnerschaftliches Modell, ne?
Genau.
So, natürlich ist es ungleichgewichtig, weil wenn du da malade rumliegst, bist du eher in einer abhängigen Position, aber trotzdem. Also gesund werden ist eine Partnerschaftssache.
Genau. Ja, das verlangt ja auch die Mitarbeit des Patienten. Bitte. Es ist ja keine Konsumhaltung möglich. Du kannst dich ja nicht hinlegen und sagen, so, nun mach mal gesund. Das kennen wir von der Therapie genauso. Da kommen Menschen und sagen so, jetzt mach mal. Was soll ich genau tun?
Ja, deshalb, wenn man als Physiotherapeut auf eine Party geht und dann die Frage kommt, was machst du denn? Dann ist die Standardantwort, ach, klasse, kannst du mich mal massieren?
Ja, so.
Das kennt jeder Physio.
Ich hab's so im Rücken.
Kannst du mich mal massieren? Und dann die große Ernüchterung, dass dann der Therapeut nicht sagt, ich mache jetzt was an dir, sondern ich biete dir etwas an, was du mit mir tun kannst, gell, Annika? Das freust dich auch immer.
Wunderbar.
Ja,
super.
Ja.
Und dann quält er mich wieder.
Ich weiß.
Ja.
Er quält aber mich. Aber es ist wieder, auch manchmal.
Dann habe ich wieder diese Tomate im Gesicht.
Ja. Aber Qualität kommt von Quälen.
Und ja.
So.
Ja.
Das ist ja eine tolle Definition. So
ja, Qualität kommt von Quälen. Ja. Aber wie siehst du das? Also bei Annika, sie hat ja gesagt, ne, sie mag sich gern bewegen und sie hat der Körper hat doch auch so eine Bewegungsveränderung. Ne? Das ist
total.
So irgendwie gespeichert.
Ja, ja.
Und das kannst du anzapfen, oder?
Ja. Ja, unbedingt. Unbedingt. Das ist ja relativ gut erforscht zwischendrin, dass wir also gerade Standardbewegungsmuster, dass wir die tief abspeichern und solange ein Gehirn an der Stelle nicht wirklich kaputt gemacht ist durch einen Schlaganfall oder ganz schlimme Dinge, sind Dinge wieder abrufbar. Und dann besteht oft die Kunst darin, weil die Sachen ja zentral gespeichert sind, die wieder quasi in die Peripherie zu kriegen. Also wie kriege ich denn den Fuß davon überzeugt, dass er das auch wieder tut, was oben im Kopf als Impuls gesendet wird. Das ist das große Geschäft eben von Therapeuten und so. Und all das, was wir vorher zusammengetragen haben, gehört dazu. Da gehören Hilfsmittel zu, aber eben Motivation, Spaß, Freude, Übungen, Wiederholungen und so weiter und so weiter. Aber es ist ein echt ein spannender Weg.
Ja. Und bei dir, wenn ich euch so zusehe, Du hast immer einen Plan. Das ist nie zufällig, wenn du bist kreativ, du sagst, es fällt mir ein und dann nimmst du ein Kissen oder einen Ball oder irgendwas, du das schon. Aber ich habe bei dir immer das Gefühl, du hast einen Plan dahinter. Du weißt, warum du was wie tust. Mhm. Und du hast ein Ziel vor Augen und du weißt auch, wie du Annika zu diesem Ziel mit hinbringen kannst. So sehe ich das. Seht ihr das auch so?
Naja, also, dadurch, dass ich natürlich ein bisschen über Bewegung weiß, verstehe ich das auch ziemlich schnell, wo das hinzielen soll. Mhm. Und das finde ich so toll. In dem Moment, Werner splittet das ja auf in diese ganz kleinen Momente. Und in dem Moment, wo wir das zusammensetzen, wird mir klar, wo es hingeht. Mhm. Und das ist immer ein toller Moment. Mhm.
Und dann machst du das manchmal schon automatisch und Werner amüsiert sich dann und sagt, ja, genau so. Und
so. Ja, weil es dann plötzlich Spaß macht. Und Klick, ist wieder da. Ja, ja. Ist das super. Genau.
Naja, und so ein bisschen so ein therapeutischer Weg ist ja, ich sag mal, wie eine Wanderung zum Matterhorn oder auf die Zugspitze. Mhm. Wenn du dann einen Führer hast, der sollte schon wissen, wo die Zugspitze ist.
Na klar.
Aber trotzdem muss er spontan reagieren, wenn plötzlich ein Baum auf dem Weg gefallen ist. Das heißt also, ein Plan heißt nicht, dass man, wie man es als Schüler zu Anfang macht, ich habe jetzt 5 Übungen, die muss die Patientin machen und dann sagt der Lehrer, war gut.
Genau so.
Man geht, so wie wir uns dann morgens begegnen, in die Therapie rein und sagt, okay, wie bist du heute drauf und was geht und so, was lass uns ausprobieren und dann summieren sich wieder aus meinem Gedächtnisspeicher die Ideen dazu, wie man es konkret anpacken kann. Aber ich denke, das ist für dich in der Psychotherapie nicht anders.
Ja.
Du hast deine Toolbox.
Aber weißt du, ich glaube auch nicht wie bei dir, weil wir beide schon ein bisschen länger auf der Welt sind und noch länger unsere Berufungen da machen. Ich nehme mir auch die Freiheit raus. Nicht nach Buch und nicht nach Lehrmeinung.
Ja.
Aber ich weiß auch da, was ich tue. Aber ich bin da flexibel.
Genau.
Ich hatte ein anderer Freund von uns, der sagt, wer heilt, hat recht. Wenn du heilst, hast du recht. Wenn ich heile, habe ich recht. Das ist eigentlich das Ziel der Sache. So. Und wie ich das letztendlich mache. Aber da kommen wir jetzt wieder zum Anfang. Und da gibt es genügend Untersuchungen. Die Beziehung ist das A und O. Wenn du keine tragfähige Bindung, Beziehung aufbauen kannst du deinen Leuten, mit denen du arbeitest, kannst du dich dumm und dösig therapieren. Da passiert in der Regel nichts oder weniger. Das ist das Entscheidende. Und dann denke ich so musst du natürlich wissen, was du tust, wie du auch und ich auch und Annika auch. Aber ohne die Bindung und dafür braucht es Zeit und auch Vertrauen, ja.
Ich würde gerne noch ein oder anderthalb Stichworte einbringen, weil die ja auch ganz, ganz wichtig sind für das Thema auf die Beine kommen. Das eine ist das Stichwort Sicherheit.
Ja.
Und das andere auf der negativen Seite das Stichwort Angst. Und wir haben da unsere eigene Geschichte zu, die kannst du besser erzählen, Stichwort Exit und so.
Ja, das ist ein Insider, Leute.
Vielleicht magst du es noch erzählen. Und ich habe selber, mein älterer Bruder war lange Zeit sehr krank nach einem Hirntumor und war dadurch halbseitengelähmt. Und man lernt als Therapeut, wenn man zu jemandem arbeitet, man soll immer auf der betroffenen Seite ihn begleiten. Das funktioniert bei meinem Bruder überhaupt nicht. Dann ging der keinen Schritt, weil die Seite konnte er nicht fühlen. Und wenn ich den da angepackt habe, das war, als würde ich irgendeinen so einen Draht in der Hand halten. Und dann habe ich genau das gemacht, was du gesagt hast. Es ist mir doch egal, was im Lehrbuch steht. Ich gehe jetzt einfach auf die gesunde Seite. Und dann lief mein Bruder mit mir die ganze Basarstraße längs.
Das
sah komisch aus. Aber das ist genau das, weil das Erste, was du brauchst, ist die Sicherheit, dass es funktioniert.
Ja.
Und wenn du das nicht glauben kannst, dann geht das ganze System auf Sperre.
Ja.
Ende der
aber
Durchsage.
Das ist doch wieder dieser Punkt, das, was da ist, zu fördern. Das, was da ist, dran zu gucken. Das ist doch das, was wir gesagt haben. Nicht die ganze Zeit in den Problemen, nicht die ganze Zeit in den Ängsten. Was ist da? Wo kann man So kann man sich festhalten.
Ne? Aber was Werner gesagt hat, ist so, ich bewundere dich da wirklich. Das hat so viel mit Angstbewältigung zu tun, mit Mut. Du bist ganz mutig. Also echt jetzt. Ne? So ist es auch. Ne?
Dieses unbedingt. Ich muss es dann auch immer alles ausprobieren.
Ja, und dann machst du auch. Und dann gibt es
so Sachen,
auch
Grenzen, da geht es nicht gut.
Nee, so.
Also im Krankenhaus damals, als wir uns kennenlernten, hatte ich ein Bett, Leute, das hatte das Gefühl, als wenn man in so einem Eierkarton lag. Wisst ihr, diese Eierkartons, das so hatte ich immer das Gefühl, weil das hatte so Kammern, die sich aufpusteten. Und muss man dazu sagen, ich war ein sehr großer Moppel zu der Zeit, ein sehr großer Moppel. Und ich kann es ja ruhig sagen, ich habe über 200 Kilo auf die Waage gebracht in der Zeit. Und lag also nun da, der gestrandete Wal in diesem Eierkarton. Und dieses Bett hatte den Aufstieg am Fußende. So, da, man konnte das Bett nach oben und klappen, sodass man sich da hinsetzte. Und auf der Schalttafel, damit das hochkam, stand übrigens dann für diese Tätigkeit, wie hochkommen, Exit Patient. Genau. Und wir hatten immer die Vorstellung, das Ding knallt nach oben und wirft mich an die Wand.
Und ich kann, mich daran erinnern, dass keiner es gewagt hat, diesen Knopf zu drücken. Nie. Weil keiner wusste so richtig, was denn da passiert.
Ja, zumal das Wort Exit ja auch nah an dem Wort Exitus ist.
Ja, so. Ne?
Und das hat noch eine andere Bedeutung. Genau,
das alles gedacht, aber das furchtbar. Ja. Und ich war nicht in der Lage, aus diesem Bett hochzukommen, deswegen. Weil wenn du am Fußende dann irgendwie endlich gesessen hast, hatte ich immer das Gefühl, ich habe das gesamte Bett im Kreuz. Und damit ich auf den Boden kam, da war eine minimale Stufe, wo ich eigentlich die Füße und dann runter. Das habe ich nicht hingekriegt. Diese Angst war zu groß, weil dahinter war ja nichts mehr.
Genau.
Da konnte dann nur jemand stehen, der dann wieder zu mir sagte, Frau Lohstrom, wenn Sie hinfallen, kann ich Sie nicht festhalten. Leute, da stehst du nicht mehr auf.
Na.
Ich habe mich in meinen Eierkarton verkrochen und habe gedacht, Leute, lasst mich in Ruhe. Um Gottes Willen.
Jo, und dann kam Werner, ne?
Ja. Jo. Und Werner wiederum hat dann auch so Sachen gesagt, der sagte noch weitere schöne Sätze.
Was?
Echte Berningers, ja.
Oh Mann.
Er sagte raus. Zum Beispiel, du hast ja alles, was du brauchst, dabei. Du bist ja eine Hantel. Du bist die größte Hantel, die rumrennt. Das ist doch super. Kannst du alles benutzen. Wenn der normale Mensch einen Arm hebt, schön. Aber wenn du den Arm hebst, hast du richtig was zu tun.
Du hast also bist ein lebendiges Fitnessstudio.
Ich bin ein lebendiges Fitnessstudio, ne? Super. Also stimmt, also ich muss mich ja ziemlich, du musst ja ziemlich was in Bewegung setzen. Und
du hast als auch Moppel. Kraft. Also wenn ich das, na, Werner leitet mich dann manchmal an. Ne? Also ist ja leider nicht immer präsent, dann machen wir das über Video gucken und so. Und wenn du dann sagst, und jetzt gib mal Annika irgendwie Gegendruck, dann merke ich was. Leute, echt, die ist, du bist kräftiger als ich.
Tja.
Und ich bin schon mörderstark. Aber du bist was? Was hast du gesagt?
Was denn, Obi?
Okay, das schneiden wir raus.
So, okay. So.
Das heißt also, die eine Sache war die Hantel. Und die zweite Sache, die Werner mir gesagt hat, war, es geht nicht darum, was die anderen tun. Es geht darum, was du selbst tust. Es geht nicht darum, dass die dich festhalten. Die sollen dich nicht festhalten. Du sollst selber stehen. Darum geht es. Also, das hat mir immer gesagt, überleg genau, worum es jetzt hier eigentlich geht. Es geht hier nicht darum, dass irgendwelche Therapeuten oder irgendwelche Leute eine Übung oder dieses oder jenes. Es geht darum, was ist mein Anteil? Was kann ich dazu leisten? Und das, finde ich, ist etwas, was man auch im täglichen Leben sich eigentlich merken kann. Erstens, dass du viel selber mitbringst. Du bist deine eigene Hantel. Du bist dein eigener Herr. Du hast deine Erfahrung. Nutze sie doch.
Genau.
Ja. Und zum anderen, es geht nicht darum, was die anderen von dir wollen. Es geht darum, was kannst du selber mitbringen.
Genau.
Und wenn man sich die beiden Punkte so klar macht, dann kommt man schon ein ganzes Stück weiter und merkt, bei dieser Sache wieder auf die Beine kommen, ist ganz schön viel Mitarbeit von sich selbst gefordert. Und das heißt, wir können nicht da sitzen und warten, dass jemand anders uns irgendwie aus der Tiefe holt. Wir können Hilfe annehmen bei dem Prozess. Absolut. Aber das das Endgültige müssen wir auch mitbringen.
Mhm. So ist es.
Habe ich doch gut zusammengefasst.
Also ne? Wunderbar. So. Was wollen wir jetzt, das hast du eigentlich auch schon, ne? Ich wollte schon sagen, was können wir jetzt unseren Leuten, die Millionen von Zuhörern jetzt noch mitgeben, aber du hast es eigentlich schon gesagt. Oder gibt es irgendwas, was du noch sagst?
Werner, einen schlauen oder? Schlusssatz.
Nee, eigentlich nicht. Also im Grunde genommen jetzt auch das Zusammenarbeiten damals und jetzt bestärkt mich darin wirklich, einfach allen Leuten, die das Gefühl haben, sie kommen nie mehr auf die Beine, erstmal zu verstehen, dass das nichts anders ist, solange wir atmen, als ein Urteil über uns selber, das wir hinterfragen können. Und dann sich auf den kreativen Weg zu machen, nach den kleinen Dingen, die dem widersprechen. Und denen nachzugehen und die wachsen zu lassen. Und dann können Wunder passieren. Und das ist toll.
Ja. Und dann wäre es schön, wie jeder Held braucht man immer auch Gefährten. Also es gibt keinen Held ohne Gefährten.
Ja. Genau.
Und da haben wir,
aber es gilt auch für alles. Es gilt für so vieles. Ne? Mhm. Wenn dir als Kind gesagt hat, also nee, Sänger kannst du nicht werden, Schauspieler bist viel zu klein. Mhm. Und siehe da, irgendwann, weil du gerade, weil du willst und gerade, weil es diese kleinen Momente gibt, die du so genießt, gehst du vielleicht doch in die Richtung. Und eines Tages machst du das tatsächlich.
Und dann, Thema Gefährten, hast du vielleicht jemanden, der das entdeckt und sagst und dich fördert. Ich finde das sowieso schön. Also Leute zu fördern, wo man denkt, ja, die haben
oder Talent. Jemanden, der an dich glaubt, für einen Partner oder Freunde, die sagen, na, aber wir kommen, wir gucken uns das an.
So. Das ist gut.
Jetzt hast du was Tolles gemacht. Das kann ich jetzt. Ich habe mich gerade erinnert an eine meiner Schülerinnen. Ich habe ja auch meine Schule geleitet für Therapeuten. Und da gab es irgendwann ein Staatsexamen. Und da kam eine Schülerin, die hatte schon vorher eine ganze andere Ausbildung fast zu Ende gemacht und aus Angst nicht fertig bekommen. Und dann habe ich sie aufgenommen in die Physioschule. Sie hat total geackert. Und als der Examenstag kam und sie hatte bestanden, fiel sie mir um den Hals und sagte, sie waren der Einzige, der an mich geglaubt hat. Und jetzt ist mir gerade der Name wieder eingefallen. Den darf ich natürlich aus Datenschutz nicht sagen. Aber ich weiß ihn jetzt wieder und dachte, ich muss mal gucken, was aus ihr geworden ist. Und das sind die bewegenden Momente.
Aber das ist ja auch etwas, was wir im Podcast eigentlich gebetsbühnenartig eigentlich immer erzählen. Es bedarf im Grunde genommen in deiner Umgebung eines Menschen. Eines Menschen, der an dich glaubt, der dich unterstützt, der da ist. Dann kannst du schon ganz, also kommt man so viel weiter.
Ja, es reicht tatsächlich einer. Ja, oder eine.
Wie auch für Kinder, ne?
Ja.
Eine Person, die dich fördert und unterstützt.
Ja, so ist es. Ja. Ihr Lieben, danke, Werner.
Es war mir eine Freude.
Ja, so, sehr schön.
Das war toll, wenngleich ich sagen muss, Leute, ich würde lieber noch eine Stunde jetzt frühstücken und erzählen, weil das heißt nämlich, wenn wir jetzt aufhören, werde ich wieder geknibbelt. Ja, ihr könnt alle einen Sonntag machen und ich muss jetzt wieder turnen. Mann, Leute.
Ne? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. So, in dem Sinne. Frühstück schön, wir freuen uns. Ich hoffe, ihr freut euch auch, dass wir wieder da sind. Wir freuen uns jedenfalls und sehen zu, dass wir jetzt auch wieder jeden Sonntag.
Ja, es wird weihnachtlich. Das heißt, es gibt viele schöne Themen.
Ja.
Wie Zimtsterne.
In dem Sinne, macht's gut, ihr Lieben.
Tschüss.
Und tschüss, bis bald.
Tschüss. Bis bald. Tschüss.